sehen. Wenn wir nicht merken, dass wir am Abgrund sind, wenn wir nicht merken, dass wir gerettet werden müssen und dass wir gefangen sind, dann können wir ihn nicht begreifen. Deshalb ist diese Botschaft von Jesus, dem Retter und dem Erlöser, uns in der Welt so fremd geworden. Aber wenn wir unsere Finsternis erkennen, dann ist das Licht, das wir sehen, ein wahres Halleluja, eine wahre Befreiung. Der erste Teil der Predigt muss über die Finsternis gehen, damit der zweite Teil der Predigt über das Licht gehen kann. Wir gehen zurück in die Zeit Jesajas. Und da können wir mal die erste Folie zeigen. Ja. Da wird berichtet in Jesaja 8, 22 von einer Finsternis, von einem beängstigenden Dunkel. Was ist los zu dieser Zeit in Israel? Was ist los in Juda? Die schönen goldenen Zeiten Davids, Israel als ein Großreich sind passé. Es gibt jetzt zwei Reiche, das Nordreich und das Südreich, Israel und Juda. Und da kommt eine große Macht, die wird immer stärker, nämlich die Assyrer. Und sie haben bereits das Nordreich eingenommen, bereits erobert, sind bereits eingefallen und alle, die im Norden Israels wohnen oder viele, sind weggeführt, deportiert. Juda ist übrig geblieben, dieser kleine Staat mit einem zu dieser Zeit erbärmlichen Jerusalem. Wirtschaftlich, politisch am Boden. Das Volk sehnte sich nach einem Friedensbringer, einem Messias. Wann wird endlich Frieden? Wann wird endlich Gerechtigkeit? Politisch sah es finster aus. Diese gesellschaftlich-politische Finsternis hatte eine Ursache. Es ging ihr geistliche Finsternis voraus und mit ihr einher. Und das erahnen wir schon, wenn wir den nächsten Vers uns anschauen, Jesaja 8, 19. Da heißt es, wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer, und Wahrsager, die flüstern und murmeln, die also kein klares Wort haben. So antwortet ihnen, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Sie hatten dem einzigen Gott, dem wahren Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Schöpfer aller Menschen, den Rücken gekehrt und hatten sich heidnischen Göttern zugewandt und heidnischen Praktiken und furchtbaren Gottesdiensten. Sie haben nicht mehr Gott gefragt. Das ist ein Synonym für geistliche Finsternis. Und was passierte? Was war schon passiert? Sie hatten sich bereits den Heiden zugewandt und dann übt Gott Gericht? Die Heidenwelt kommt in Form der Assyrer und nimmt Besitz vom Volk Gottes. Und die Heidenwelt ist ein Synonym für Finsternis und Dunkelheit. Das ist die Finsternis, die hier gemeint ist. Das Nordreich brachte keinen einzigen frommen König zustande. Das Südreich ein paar. Gott hatte gesagt, er wird dieses Juda nicht preisgeben. Deshalb existiert es immer noch. Existierte es damals noch, wurde aber dann bald auch aufgrund der Sünden und des Götzendienstes in die babylonische Gefangenschaft geführt. Das habt ihr gehört. Wie ist die Finsternis heute bei uns in dieser Welt? Ich glaube, ich werde euch nichts davon erzählen und ich brauche euch nichts davon zu erzählen, wenn ich Stichwörter nenne wie IS, Türkei, Syrien, Aleppo, Flüchtlingsdramatik, Rassismus, Hass in der Welt, wachsender Nationalismus, Abschottung, Isolation, massive, schreckliche Christenverfolgung in vielen Ländern dieser Erde, wir haben es von Open Doors gehört, Unterdrückung von Völkern, wie lange soll ich noch aufzählen? Da hätten wir doch so gerne in dieser Welt einen Friedefürsten, einen Wunderrat, einen Ewigvater. Warum kriegen wir das nicht zustande? Vor 8 Jahren kam Barack Obama an die Macht in den USA und er wurde gefeiert wie ein Messias. Und jetzt, da hagelt es Kritik neben Lob. Da sind Ziele nicht erreicht worden. Wie das immer der Fall ist, ist nicht alles gehalten worden, was versprochen wurde. Liebe Gemeinde, was glauben wir denn? Wer ist denn Barack Obama? Ein Mensch. Es wird sicher anders mit dem neuen Präsidenten. Aber ich glaube nicht, dass es besser wird. Nicht, weil er Donald Trump heißt, sondern weil er ein Mensch und ein Sünder ist, wie wir alle. Wie sieht's denn bei uns in Deutschland aus? Wir können nicht verhehlen, dass dort Angst ist. Angst vor Terrorismus. Angst vor Selbstmordanschlägen. Ängste vor Islamismus. Ängste vor kultureller Überprägung. Dass dort, wenn wir ganz ehrlich sind, politische Hilflosigkeit ist angesichts der drängenden Probleme in dieser Welt. Wer kann sie lösen? Und wie sieht es mit unserem Glauben aus? Ich weiß nicht, ob ihr die Umfrage der EKD, Evangelischen Kirche Deutschlands, 2014 unter den Kirchenmitgliedern der Deutschen Landeskirche, sage ich jetzt mal, da gibt es ja die verschiedenen Landeskirchen, ob ihr die Ergebnisse kennt. Umfrage unter den Kirchenmitgliedern. Ich habe hier ein paar Zahlen. Ich behandle jetzt mal Deutschland als Mittel, ungefähr 45% ungefähr 45% aller Mitglieder der evangelischen Kirche bezeichnen sich als kirchenfern. Nee, Entschuldigung, es ist noch schlimmer. Bezeichnen sich als kirchennah. Ungefähr 45% aller Mitglieder der evangelischen Kirche bezeichnen sich als kirchennah. Das heißt, mehr als die Hälfte bezeichnen sich als kirchenfern. Da mag man ja sagen, naja, die mögen halt die Institution nicht. Nein, es gibt noch eine andere Zahl. Etwa 46% aller Befragten beten weniger als einmal im Jahr oder nie. Ich rede von den Mitgliedern der deutschen evangelischen Kirche. Dann hat man erfasst, welche Menschen in dieser Kirche sehr kirchennah sind, sehr intensiv für die Kirche arbeiten, jeden Sonntag in die Kirche gehen und in der Kirche mitarbeiten. Von ihnen sagen 2/3, sie trauen den Erkenntnisverfahren der modernen Naturwissenschaften und kehren sich vom Sexualitätsverständnis biblischer Zeiten ab und ziehen die Autorität der Schrift in Frage. 2/3 der sehr kirchennahen. Wie sieht's aus mit unserem Glauben in Deutschland? Die Wurzel, das wissen wir alle, sind nicht die politisch-gesellschaftlichen Zustände. Es ist die geistliche Finsternis im Menschen. In uns. Das ist das Problem. Unsere Seele ist bis in die Tiefen von Dunkelheit erfüllt. Paulus bringt das auf die Spitze, indem er in Epheser sagt, ihr wart einst Finsternis. Jetzt nicht mehr, nachdem ihr Jesus kennt, aber ihr wart einst Finsternis. Nicht ihr sitzt in der Finsternis oder ihr seid in die Finsternis reingewandert. Nein, ihr wart Finsternis. Es macht sich auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen bemerkbar. Kennt ihr das? Wie schwierig das ist, zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen? Froh darin zu werden, glücklich darin zu werden, in den Ehen, in den Freundschaften? Es gibt eine Band, die heißt Wilson Phillips. Ist eine säkuläre Band, aber ich mag ihre Musik. Und die haben ein Lied, das heißt, oder da singen sie in diesem einen Lied, How can we be like enemies if we're only flesh and blood? Wie können wir, ich überspitze das mal in der Übersetzung, wie können wir das wagen, Feinde zu sein, wo wir doch nur aus Fleisch und Blut sind? Wie verletzlich ist der Mensch? Wie schnell haben wir jemanden verletzt bis in die tiefsten der Seele? Wie schnell sind wir unbedacht mit Menschen umgegangen? Wie schnell geht das, dass Menschen getötet werden? How can we be like enemies if we're only flesh and blood? Jesus sagt nicht umsonst, liebet eure Feinde und segnet die euch verfluchen. Davon sind wir oft so weit entfernt wie die Erde vom Sirius. Ihr werdet sagen, ho, vielleicht werdet ihr sagen, ich komme doch mit den Menschen klar. Komme mit meinen Kollegen gut klar. Komme mit den Gemeindemitgliedern gut klar. Ich habe doch viele Freunde. Was redest du denn da? Wisst ihr, wann unsere Dunkelheit zum Vorschein kommt? Wenn es Menschen gibt, mit denen ich nicht klarkomme. Wenn es Menschen gibt, die mir am Karren fahren. Wenn es Menschen gibt, die meinen Stolz verletzen. Wenn es Menschen gibt, die mich in Frage stellen. Dann kommt meine Dunkelheit zum Vorschein. Segnet, die euch fluchen. Soweit die Finsternis. Da könnte man das fortsetzen, bis man nicht mehr reden kann. Jetzt kommt die Botschaft vom Licht. Da heißt es in Jesaja 8,23. In manchen Bibeln ist das der Beginn von Kapitel 9. Das hat auch einen gewissen Sinn. Da heißt es doch, bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wir haben eben von dem Land gehört, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, weil sie nämlich den Götzen nachgefolgt sind. Deshalb hat er sie gering gemacht. Deshalb hat er sie gedemütigt, weil sie ihren Gott nicht gefragt haben. Deshalb hat er sie gedemütigt. So wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das ist interessant. Das Land Sebulon und das Land Naphtali stehen stellvertretend für das Nordreich, für den Norden Israels. Was ist diese letzte Zeit? Die erste Zeit war wohl offenbar schon gekommen. Was ist die letzte Zeit? Wir leben heute in der letzten Zeit, seitdem Jesus gekommen ist. Und dann heißt es hier, in der letzten Zeit wird er den Weg am See zu Ehren bringen. Jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden, das Galiläa der Heiden. Es hieß so, weil die Assyrer als heidnisches Volk da eingefallen waren. Es war das Galiläa der Heiden. Wisst ihr, wo wir jetzt angekommen sind? Bei einem neuen Kapitel aus Jesus und das Evangelium im Alten Testament. Wir gucken uns nämlich mal an, was wir schon gelesen haben in der Lesung Matthäus 4. Ja, noch ein weiter bitte. Ja. Da heißt es, und Jesus verließ Nazareth, alles im Norden, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, das Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist, der spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, und jetzt könnt ihr fortsetzen, hat ein großes Licht gesehen. Es ist Jesus. Jesus, der hier in Jesaja angekündigt wird. Er ging den Weg am See. Das war der Weg, auf dem die Assyrer nach Nordisrael einfielen. Dieser Weg am See. Jesus hat ihn zu Ehren gebracht durch seine Anwesenheit. Dort ist er hauptsächlich aufgewachsen. Dort war sein erster Wirkungskreis. Er hat diesen Weg am See zu Ehren gebracht. Und er ist auf dem Weg gegangen, auf einer internationalen Straßenverbindung, die damals von den Assyrern genutzt wurde, um Nordisrael zu erobern. Wo die Finsternis in das Land kam, auf demselben Weg kommt jetzt Jesus, der das Licht ins Land bringt. Er bringt das Licht als Gegenentwurf, als Gegenpol zur Finsternis. Das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Jesus hat das erfüllt. Wir wissen, dass er ursprünglich nicht kam, zunächst nicht, um politischen Frieden herzustellen. Er kam, um uns zu erleuchten. Jesus ist die einzige Lichtquelle, die wir haben. Die einzige Lichtquelle, die die Dunkelheit und die Finsternis, von der ich eben geredet habe, zunichte machen kann, vertreiben kann, besiegen kann, bewältigen kann. Es gibt auf der Welt keine andere Lichtquelle. Es gibt viele physikalische Lichter. Es gibt viele Lichter im Weltall, die Sterne und die Sonne, die uns leuchten. Er ist das einzige geistlich betrachtet, das einzige Licht, die einzige Quelle, die uns gegeben worden ist als Menschen, damit wir diese Finsternis, von der ich eben gesprochen habe, überwinden. Das wird schon in der Schöpfung deutlich. Die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Tohuwabohu, Chaos. Ein Ausdruck für Unfrieden, ein Ausdruck für Unordnung, ein Ausdruck für Dunkelheit. Aber dann heißt es, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Er schwebte über den Wassern, um aus dem Chaos Ordnung zu schaffen, um aus dem Unfrieden Frieden zu schaffen und aus der Dunkelheit Licht hervorgehen zu lassen. Und deshalb heißt es dann auch, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Dieses Licht, wo kam es denn her? Wo kam es denn her? Wenn wir uns jetzt an die Chronologie des Schöpfungsberichts halten, muss man vielleicht nicht, aber wenn wir das jetzt mal tun. Es gab noch keine Sterne. Es gab noch keine Sonne. Es gab noch keine Himmelsleuchten. Woher kommt das Licht? Jesus ist das Licht. Nicht nur physikalisch gesprochen, sondern geistlich gesprochen. Und es wird uns sehr deutlich, wenn wir im Johannesevangelium jetzt gleich schauen. Da heißt es, Nicht er, das ist jetzt Johannes der Täufer, nicht er war das Licht, also nicht Johannes der Täufer war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Jesus ist gemeint. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Gott hat durch ihn alles geschaffen, was geschaffen ist. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Und dann im Johannes 1,5 wird das bestärkt und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Warum nicht? Wieso eigentlich nicht? Es gibt mehrere Gründe. Wenn du im dunklen Wald stehst und da hinten ist ein Ausgang, ein Licht, und du hast ein Brett vom Kopf oder die Augen zu oder die Augen zugebunden und Gott hat sie dir nicht geöffnet, du siehst es nicht. Du ahnst vielleicht, dass da irgendwas sein könnte. Dass man Jesus in seiner Person als Erlöser und als Erretter und als Licht nicht wahrnimmt. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Sie wollen das Licht gar nicht. Sie wollen es nicht. Sie wollen lieber ihre eigene Finsternis. Sie wollen lieber ihre eigenen Götter befragen. Sie wollen lieber sich selber befragen, ihre Philosophen befragen. Sie wollen lieber die Sterne befragen, die Horoskope befragen. Sie wollen Gott nicht befragen. Sie wollen auch nicht nach seinen Maßstäben leben, denn sie wollen nach ihren eigenen Maßstäben leben. Sie wollen das Licht nicht. Sie erkennen es nicht oder und sie wollen es nicht. Es gibt noch einen anderen Grund. Der eigentlich die Perversion dessen ist, was ich gerade gesagt habe. Und von dem Jesus bezeugt, dass die Schriftgelehrten, einige Schriftgelehrten und Pharisäer dies taten. Sie bezeichneten das Licht als Finsternis. Sie sagten, das soll ein Licht sein? Nein, es ist Finsternis. Er ist der, was weiß ich, was hat er gesagt? Der Beelzebul? Ja. Aber es gibt eine frohe Botschaft. Es gibt eine frohe Botschaft, wenn wir das hören. Die Finsternis hat das Licht nicht begriffen, nicht erfasst, nicht ergriffen. Wisst ihr, wenn wir in einem ganz dunklen Raum sind und ich zünde eine Kerze an, dann wird die Dunkelheit niemals in der Lage sein, diese Kerze zu löschen. Die Dunkelheit kann sie nicht ausblasen. Das Licht kann niemals Finsternis aufzehren. Die Finsternis kann niemals Licht aufzehren, umgekehrt war es. Ja? Die Finsternis kann niemals Licht aufzehren, umgekehrt geht's. Das ist eine wunderbare Nachricht, weil das Licht, was Jesus uns bringt und was er dir schenkt und was er in dich hineinlegt und mit dem er dich umstrahlt, das ist nicht auslöschbar. Die Finsternis kann es nicht erfassen, sie kann es nicht überwältigen, sie kann nicht siegen, sie kann es nicht töten, auslöschen, das ist unmöglich. Das Licht Jesu ist nicht auslöschbar. Wir müssen uns nur in dieses Licht stellen. Wir müssen dahin gehen, wo es scheint. Wir müssen es ergreifen. Letzter Punkt. Wie wird man erleuchtet? Wie wird man erleuchtet? Ein Foto dazu. Wenn ihr da in dem dunklen Wald steht, und euch die Gnade zuteil wird, dass ihr da am Ausgang ein wunderbares Licht seht. Was werdet ihr tun? Ihr werdet hingehen. Ihr werdet hinlaufen. Ihr werdet eine Sehnsucht haben, dahin zu gehen, weil ihr begreift, boah, wie dunkel ist die Finsternis um mich herum. Da werdet ihr hinlaufen. Und je näher ihr kommt, desto heller wird's und ihr geht in das Licht hinein. Wir können uns den nächsten Vers anschauen. Da ist das ein bisschen anders ausgedrückt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dann können wir sagen, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Liebe Freunde, weil ich persönlich und ihr alle so wenig Licht habt wie der Mond, so wenig eigenes Licht habt wie der Mond, so wenig eigene Kraft habt wie ein Auto, das nicht getankt hat und in dem kein Benzin mehr drin ist, so wenig eigene Kraft habt wie ein Windrad ohne Wind und so wenig eigene geistliche Stärke habt, so wie ein Wasserrad ohne Wasser. So sehr brauchen wir das Licht, so sehr müssen wir uns in dieses Licht hineinstellen, damit Gott uns beleuchte. Wenn ich scheine in der Welt und du scheinst in der Welt, dann kann das niemals dein Licht sein. Es ist immer das Licht Jesu. Immer das Licht, in das du dich gestellt hast. Wenn man Jesus folgt, ihm hinterhergeht, ja, dann bleibt man in seiner Nähe, oder? Na? Wenn man seinem Herzen, dem Herzen Jesu folgt, seiner Demut folgt, seiner Liebe folgt, seinen Geboten folgt, seinem Weg folgt, seiner Herrschaft folgt, wenn man ihn sucht, wenn man in seiner Nähe ist, bleibt man in seinem Lichtkegel. Immer. Und dieses Licht löscht niemand aus, auch keine Finsternis. Sie kann es nicht ergreifen. Es gibt noch etwas Interessantes. Kannst du nochmal zurückgehen zu dem Bild? Stellt euch einen Menschen vor, der hier ganz in der Dunkelheit ist. Und da gibt es dann in der Dunkelheit irgendwo hier in der Dunkelheit gibt es noch einen Menschen. Wann kann der eine Mensch den anderen sehen, wenn es stockfinster ist in diesem Wald? Wann kann ein Mensch als Beobachter den anderen sehen? Wenn er dahin geht. Und noch besser, wenn er da rausgeht. Sobald er ins Licht tritt und das Licht Jesu ihn erleuchtet, dann kann ein anderer ihn erkennen. Dann kannst du mal vorgehen, bitte. Und da sehen wir das. Betone das mal hier unten. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Ihr seid Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Wunderbar, dass ich nicht mit meiner eigenen Leuchtkraft leuchten muss, oder? Stell mich einfach zu Jesus. Mit meiner ganzen Erbärmlichkeit, mit meiner ganzen Dunkelheit, mit meinen ganzen Unmöglichkeiten meines Lebens und den Verkorkstheiten meines Lebens. Stell mich einfach neben Jesus. Leuchte doch, Herr Jesus. Lass mich doch gesehen werden auf dem Berg. Lass uns doch als Gemeinde gesehen werden auf dem Berg. Dafür müssen wir beten und dafür sollten wir beten. Wisst ihr, was dann auch passiert? Was dann auch passiert? Dann kommt das. Ich wollte eigentlich bis Jesaja 9,6 predigen. Jetzt bin ich bei Jesaja 9,2. Gut. Dann passiert das, was in Jesaja 9,2 steht. Wir sind gleich fertig. Und das können wir gleich sehen. Da heißt es, du hast das Volk vermehrt. hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute machen. Wie hat damals Gott sein Volk vermehrt? Er hat es biologisch vermehrt. Natürlich gehörten immer nur die wirklich auch zu seinem Volk, die ihm glaubten und ihm folgten und seinen Bund hielten. Aber die Vermehrung passierte biologisch. Das Volk Israel wuchs und wuchs und nahm zu und wurde so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Wie wächst heute das Volk Gottes in Israel und außerhalb? Nicht mehr biologisch, sondern pneumatologisch. Pneumatologisch durch den Geist, durch den Glauben, durch das Licht Jesu. Und das ist unsere Verheißung. Er möchte uns vermehren. Er möchte seine Gemeinde wachsen lassen. Weltweit, rede nicht nur von unserer kleinen lokalen Gemeinde. Er möchte, dass unsere Freude groß wird. Wann wird unsere Freude groß? Wenn er sein Volk vermehrt. Die werden sich freuen, weil es Ernte gibt, weil es große Beute gibt. Darüber sollen wir und können uns freuen in Christus, in seinem Licht. Denen, die in der Dunkelheit wandeln, ist ein großes Licht geworden. Amen. Amen.